Let's Talk Myasthenie, der Podcast für Patienten.
Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu der ersten Folge von unserem Podcast Let's Talk Myasthenie, der Podcast für Patienten. Mein Name ist Sabine Brauer. Ich freue mich sehr, Sie durch die kommenden Folgen begleiten zu dürfen. Da ich selbst an der Myasthenia gravis erkrankt bin, kenne ich die Probleme, Sorgen und Ängste nur zu gut. In der heutigen Folge widmen wir uns folgenden Themen. Welche Symptome können bei der Myasthenia gravis auftreten? Welche Auswirkungen haben sie denn auf den Alltag, die Freizeit und auch auf das Sozialleben der Betroffenen? Wie lebt es sich als Betroffener mit dieser Erkrankung? Vor welchen besonderen Herausforderungen steht man im Alltag? Und gibt es Tipps oder Tricks, die beim Unterstützen helfen? Über all diese Themen möchte ich heute sprechen und dazu habe ich Tanja eingeladen. Liebe Tanja, stellst du dich kurz einmal vor?
Hallo, ich bin die Tanja, bin 33 Jahre alt und habe die Myasthenie seit 2009.
Liebe Tanja, wir kennen uns ja beide von einem Seminar. Ich kann mich da noch sehr genau erinnern. Du warst mit deinem Mann da und eure Tochter war noch sehr, sehr klein, als Baby auf dem Arm. Und also meinem Mann und mir hat es damals unheimlich viel gebracht. Wie war denn das für euch? Also erzähl mal ein bisschen.
Ich erinnere mich, das hat mir auf jeden Fall viel gebracht. Ich habe halt gelernt, wie unterschiedlich diese Erkrankung sein kann und wie unterschiedlich sie sich bemerkbar macht, was es für Medikamente gibt. Also es war schon, ich sag mal, ein bisschen anstrengend, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt.
Und erzähl mir nochmal von deinen ersten Symptomen. Woran hast du eigentlich zuallererst gemerkt, dass mit dir irgendetwas nicht stimmt, dass vermutet, dass vielleicht eine Krankheit dahinter steckt?
Die ersten Anzeichen waren so an der Arbeit. Ich war im Lebensmittelbereich tätig und mir fielen so simple Sachen auf einmal schwer, wie an der Tafel die Angebote aufzuschreiben. Da fiel mir der Arm runter und Lebensmittel kleinschneiden war eine Herkulesaufgabe. Und auch zu Hause kam es dann so nach und nach, dass dann beim Schminken mir das Augenlid runterfiel. Und da macht man sich dann so erstmal Gedanken, was ist denn jetzt los?
Ja, das ist verständlich. Und dann hat es wie lange gedauert, bis die Diagnose dann stand?
Circa 4 bis 5 Monate.
Aha. Also das klingt für mich jetzt erstmal relativ sportlich, also eine stramme Zeit eigentlich für eine Diagnosestellung. Hattest du eigentlich auch die Erfahrung, was viele andere Myasthenie-Patienten erzählen, dass zuerst eine falsche Fährte verfolgt wurde oder vielleicht sogar eine falsche Diagnose gestellt wurde?
Ja, mein Hausarzt, da ging ich als erstes hin, der meinte jedes Mal, es ist Magnesiummangel. Ich war deswegen 3-mal bei ihm. Und beim 3. Mal habe ich verlangt, dass er mal einen Bluttest macht, weil war schon fast panisch, wusste, es stimmt was nicht. Und er hat dann immer noch an dem Magnesiummangel festgehalten. Und dann bin ich zu einem anderen Hausarzt und er hat mich direkt zum Neurologen geschickt.
Ah, super. Und als dann die Diagnose stand, hast du dir dann eigentlich erstmal sehr viele Sorgen gemacht oder Angst gehabt oder viel recherchiert und dir dann noch mehr Gedanken gemacht? Wie hast du das erlebt, diese Phase?
Dadurch, dass der Arzt, der Neurologe, mir gesagt hat, ich müsste mir keine Gedanken machen für meine Zukunft, ich muss einfach nur mein Medikament nehmen und müsste auf nichts achten, das hat mir schon viele Sorgen genommen und mir ging es dann auch tatsächlich gut. Als ich aber weiter gefragt habe, ich meine, ich wusste, es war unheilbar, aber weitere Fragen hatte ich dann natürlich doch und da hat er gesagt, ich soll im Internet nachforschen. Das habe ich dann auch gemacht, nicht viel gefunden, aber damit habe ich mich dann einfach mal zufrieden gegeben, weil es ging mir dann ja besser.
Und deine Angehörigen, also das ist ja für die, ich sag mal, Familie oder auch Männer, Frauen von Betroffenen auch immer so eine Sache. Die steigern sich da manchmal ja mehr rein als wir Betroffenen. Wie war das bei euch im Umfeld?
Ja, mein Mann, damals noch Freund, hat sich da schon mehr Gedanken gemacht als ich, meine Familie auch. Als sie gesehen haben, dass es mir dann besser ging und kaum Symptome hatte, wenig Symptome hatte, dann haben wir auch kaum eigentlich darüber gesprochen. Das Einzige, was ich ziemlich blöd fand, war die Mimik. Das hat mich irgendwie sehr traurig gemacht, dass mein Lachen halt nicht mehr so schön war. Und ich habe gerne und viel gelacht. Das habe ich dann hinter meiner Hand verstecken müssen.
Ja, das kenne ich aber auch, Tanja. Also, dass diese Betroffenheit von der Mimik, die ja eigentlich so für viele Ärzte oder in Literatur oder irgendwo auch gar nicht der Rede wert ist, dass das aber eine wahnsinnige soziale Einschränkung mit sich bringt, weil die Umwelt dich auch plötzlich ganz anders wahrnimmt. Ich hatte dann oft so diese Reaktion, bist du traurig, bist du böse auf mich? Dabei war einfach nur die Kraft aus den Gesichtsmuskeln weg. Ja, war das ja bei dir auch so, ne? Demnach.
Ja.
Nicht schlimm eigentlich, ne? Ist eigentlich eine Kleinigkeit, die ist auch nicht lebenswichtig, aber
ja,
sie ist sehr, sehr entscheidend in vielen Kommunikationen.
Fragt man sich, was denkt der andere jetzt, so wie ich jetzt aussehe oder gucke oder?
Genau. Musstest du eigentlich beruflich oder auch in der Freizeit vieles aufgeben? Hat das für dich auch sehr viele Umstellungen bedeutet oder?
Umstellung eigentlich so gut wie keine. Also vor der Geburt meiner Tochter habe ich mir da keine Grenzen gesetzt von irgendwelchen Sachen, die ich machen kann oder nicht machen kann. Sportlich aktiv war ich sowieso nie so richtig, deswegen hat mir das auch nicht gefehlt. Ich bin da mehr so fürs Malen gemacht. Was mich auch so ein bisschen genervt hat, auf einem Konzert zum Beispiel, da konnte ich die Arme nicht so lange hochhalten wie andere Leute.
Jetzt interessiert mich aber noch so ein bisschen, wie war das mit deinem Mann? Seid ihr durch die Krankheit näher zusammengewachsen? Gab es auch Krisen? Also wenn du dazu was erzählen magst, das würde mich sehr freuen.
Ja, mein Mann hat mit mir schon gelitten, stand aber immer zu mir und hat mir geholfen natürlich. Und ich weiß nicht, ob uns das vielleicht sogar enger zusammengeschweißt hat. Auf jeden Fall bin ich dankbar, dass er bei mir geblieben ist und mir geholfen hat.
Ja, das ist ja auch sehr schön. Und ihr seid ja auch eine schöne Familie. Würdest du sagen, deine Familienplanung wurde auch durch die Myasthenia gravis beeinflusst?
Ja, ich wollte immer zwei Kinder. Allerdings habe ich gemerkt, dass ein zweites Kind vielleicht keine so gute Idee ist. Ich wusste immer, dass ich das mit den Medikamenten planen musste. Allerdings wurde ich dann doch überraschend schwanger und der Neurologe sagte dann, ich soll die Medikamente sofort absetzen, was ich dann auch getan habe. Und je länger die Schwangerschaft gedauert hat, desto schlimmer wurde es mit dem Kraftverlust.
Also du hast dann wirklich auch gemerkt, dass du deutlich stärkere Symptome hast. Also während dieses Verlaufs deiner Schwangerschaft wurden deine Symptome stärker, die Muskelschwäche wurde stärker und da hast du doch sicher auch Ängste entwickelt dann an dem Punkt oder bist zum Arzt gegangen oder wie ist das gelaufen dann?
Ich war sehr oft beim Neurologen in der Zeit und habe jedes Mal gesagt, hier, es wird gerade schlechter. Und er hat es eigentlich immer so ein bisschen abgewogen, hat mir zwar ein bisschen Medikamente gegeben, aber das hat nicht wirklich viel gebracht. Erst als er gesehen hat, dass ich von eigener Kraft nicht mehr aufstehen konnte, das war dann so im 7., 8. Monat, da hat er dann mich in die Uniklinik geschickt und hat dann gemerkt, okay, doch Alarmstufe. Und in der Klinik, da haben die dann schon komplett andere Tests mit mir gemacht. Die kannte ich vorher gar nicht bei meinem niedergelassenen Neurologen.
Also dann hat man dort angefangen, andere Medikamente anzusetzen, die dir dann wiederum eine kleine Besserung brachten. Oder wie lief das dann genau?
Eine kleine Besserung hat's gebracht, nicht viel. Aber die Ärzte haben immer gesagt, dass nach der Geburt wird alles wieder besser. Leider war das Gegenteil der Fall. Es sind Symptome, die ich noch nicht kannte, hinzugekommen, wie zum Beispiel das Atmen, dass das auf einmal schwieriger fiel und die Doppelbilder. Das wusste ich vorher auch nicht, dass es sowas gibt in Zusammenhang mit der Myasthenie. Die ersten paar Tage nach der Geburt, die ersten 3 Tage, konnte ich nicht aufstehen, gar nicht stehen. Da war ich relativ froh darüber, dass die Kleine in der Kinderklinik überwacht worden ist. Ihr ging es übrigens sehr gut, also wurde nur überwacht. Und nach der Überwachung von der Gynäkologie durfte ich mit der Kleinen zusammen in die Neurologie, habe da mit ihr ein Zimmer zusammen gehabt. Das war recht nett von der Klinik.
Also das ist ja auch so eine, ich bin selber Mutter, meine Söhne, die sind schon erwachsen, aber wenn ich so dran denke, in der Kleinkindphase, in der Babyphase, wo du als Mutter so sehr gefordert bist, auch viel Kraft eigentlich brauchst. Und dann ist die Krankheit eigentlich so am Bösewerden gerade. Das ist ja ein sehr ungünstiger Zeitpunkt und das macht ja auch ganz viel mit dir. Wie bist du damit umgegangen? Also ich denke mal, Kind hochheben oder vielleicht auch Angst, wenn es einem nicht gut geht, kann ich jetzt mein Kind überhaupt halten? Oder wie hast du da deinen Alltag als junge Mutter dann gestemmt? Ich meine, du bist ja auch irgendwann aus dem Krankenhaus entlassen worden, warst zu Hause und musstest dich eben organisieren. Wie lief das?
Ja, ich konnte die Kleine die ersten Male noch heben, aber auch nur kurz. Bis sie die 5 Kilo erreicht hatte, dann konnte ich sie gar nicht mehr heben. Ich war komplett auf Hilfe angewiesen. Also mich konnte man nicht mit dem Kind alleine lassen. Und das war schon sehr schwer. Gerade so als Mutter ist das sehr traurig gewesen.
Ja. Das glaube ich. Also das ist schon eine sehr einschneidende Erfahrung. Und ja, dann hast du ja an der Stelle auch diese ganzen, ich sag mal, Höhen und Tiefen, diese Launen der Miasthenie auch erlebt. Also das ist ja dann auch alles nicht so einfach zu verkraften, wenn das alles so geballt kommt. Und dann habt ihr euch letzten Endes auch aufgrund dessen entschieden, keine weiteren Kinder mehr zu bekommen. Habe ich das richtig verstanden?
Ja. Genau.
Und wie hat sich das noch weiter auf die sozialen, du hast ja schon mal angedeutet, mit der Mimik, mit dem Lachen. Also ich kann das von mir auch sagen. Ich habe auch durch die Miasthenie viele Ängste entwickelt. Ja, was hat sich bei dir in den sozialen Beziehungen so verändert?
Ja, stellenweise haben soziale Kontakte schon gelitten, weil ich mich aber auch ziemlich zurückgezogen habe. Ich habe viel Hilfe angeboten bekommen, aber es fiel und fällt mir immer noch schwer, Hilfe anzunehmen, weil kann gar nicht genau sagen, warum. Vielleicht schäme ich mich irgendwie. Ich will auch nicht, dass mich jemand so sieht.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Also es ist ja oft dann auch verbunden, also bei mir, als die Jungs dann größer waren und jetzt zum Beispiel zum Essen kommen, bestimmte Sachen, die ich früher gemacht habe, die vielleicht kraftaufwendig sind, einen Teig machen oder solche Sachen, dann musst du halt sagen, nee, ich habe jetzt den Kuchen gekauft oder wir gehen essen. Und mit kleinen Kindern, wenn du weißt, oh, wir wollen in den Zoo und dann weißt du schon, uiuiui, da musst du viel laufen, dann ist das ja auch oft so ein Punkt zu sagen, okay, da muss ich jetzt vielleicht Nein sagen. Und dann ist es traurig für die Kinder, ne? So, das ist ja auch alles nicht so einfach.
Ja, richtig. Da nimmt man sich was vor und will es gerne mit dem Kind machen, dann klappt es doch nicht. Dann guckt einen das Kind traurig an und will weitermachen und ja, das tut dann schon weh.
Ja. Und zum Punkt Ängste, also hast du mehr Ängste durch die Miasthenie jetzt oder wie würdest du das beschreiben?
Auf jeden Fall habe ich mehr Ängste, was auch mit der Grund ist, warum ich mich so auch zurückgezogen habe zu meinen sozialen Kontakten. Es war nicht unbedingt gut, aber ja, es macht einem irgendwie alles nicht leicht so.
Also ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, aber ich kenne das zum Beispiel. Ich habe ja Phasen, da bin ich noch unterwegs zu Fuß und es gibt Phasen, da brauche ich außerhalb der Wohnung auch einen E-Rolli. So, und dann wirst du draußen ja dann auch von Nachbarn oder vom Bäcker an der Ecke gesehen. Und dann bist du an einem Tag im Rolli, dann wirst du angesprochen, uiuiui, och, was ist denn Schlimmes passiert? Und 2 Wochen später läufst du wieder tapfer rum. Und diese Irritation, also das muss ich sagen, das fällt mir immer wieder und immer noch sehr, sehr schwer. Und das ist auch mit ein Grund, warum ich mich oft zurückziehe oder mich dann auch nicht gerne zeige. Und du hast vorhin so schön gesagt, dir fällt es schwer, Hilfe anzunehmen. Das kenne ich von mir genauso. Ich will immer ganz, ganz viel noch schaffen, weil das zu schaffen ist für mich ein Punkt gegen die Krankheit setzen und um Hilfe bitten ist immer so ein bisschen eine Kapitulation. Wie ist das für dich? Also würdest du das auch so ähnlich zusammenfassen oder hast du da andere Gründe?
Auf jeden Fall ähnlich. Ich denke aber, bei mir kommt es noch mit dazu, dass ich einem Keim auf die Nerven gehen will.
Ah ja.
Ja, ich habe immer so das Gefühl, nee, der hat doch jetzt was anderes zu tun und ich schaffe das schon und so in die Richtung.
Ja, ja. Ja, und wahrscheinlich natürlich auch, sie kann ja eigentlich noch, denn ab und zu sieht man sie ja, wie sie kann. Ne?
So, ja,
das,
richtig,
das
genau.
Das ist so nochmal, um den Kreis zu schließen, oft genau. Auch das Hindernis im Kopf. Also, ist interessant. Ja, und jetzt würde ich ganz gerne nochmal einen Schwenk machen auf, ja, was dir positiv geholfen hat im Verlauf mit der Krankheit. Gibt's da Sachen, wo du sagst, das würdest du anderen Betroffenen empfehlen? Da würdest du sagen, ja, macht das, habt Mut, traut euch.
Ja, ich habe immer gedacht, eine Reha würde nichts bringen. Aber ich habe dann doch mal eine gemacht und es hat tatsächlich geholfen, wenn es auch nicht auf Dauer ist. Aber es bringt schon viel für die Psyche, dass man auch mal sich gehen lassen kann und nicht ständig irgendwie unter Druck ist. Ich muss dies, ich muss das. Und das macht schon viel mit einem.
Also Reha ist eine gute Maßnahme, auf jeden Fall sich dafür stark machen.
Genau.
Und auch mit dem Arzt das Ganze durchsetzen.
Richtig.
Mal weg von diesem medizinisch-therapeutischen, was hast du da sonst noch für gute Tipps, Tricks, wo du sagst, das stärkt dich so unabhängig von diesem ganzen medizinisch-rehabilitativen, weil wir sind ja Menschen und es ist ja nicht nur unsere Krankheit und die Therapie, sondern ich finde immer, man ist außerhalb ja auch noch ein ganz normaler Mensch. Was sagst du oder hast du da irgendwas?
Ja, auf jeden Fall. Musik stärkt mich sehr und auch mein kleiner Hund. Also auch wenn Gassi-Runden nicht immer groß ausfallen können und ich gelegentlich gezwungen bin, Hilfe anzunehmen, tut ein Hund psychisch unheimlich gut und auch natürlich für die Bewegung ist das sehr gut. Man soll ja nicht nur rumsitzen und man ist ja in gewisser Weise dann gezwungen. Meine Kleine hat dann in gewisser Weise auch ein kleines Geschwisterchen, was auch nochmal ein schöner Gedanke ist und das ich habe mir halt immer einen Hund gewünscht und ja, Wünsche sollte man sich auf jeden Fall, wenn es geht, erfüllen.
Ja, das hast du aber jetzt schön gesagt. Wünsche sollte man sich erfüllen und ich finde auch Tiere, die können so das Herz erfreuen und außerdem ist es auch wirklich ein guter Trainingspartner, weil er einen ja in so eine Aktivität auch reinzieht. Und was würdest du sagen, was können so Angehörige oder das Umfeld oder Freunde als Unterstützung tun? Was würdest du dir da wünschen aus der Ecke?
Das ist schwer zu sagen, da kommt es auf die Situation an, aber es ist auf jeden Fall schön zu wissen, dass man Hilfe bekommen kann, auch wenn man sie nicht vielleicht immer annimmt. Was gar nicht geht, ist, wenn man Druck gemacht bekommt oder Vorwürfe. Und was aber auch mal schön ist, wenn man den Betroffenen mal auch machen lässt, wenn er sich danach fühlt und es möchte und sich trauen möchte, dass er das mal leben kann.
Ja, also du meinst nicht in Watte packen, nicht alles abnehmen, sondern einfach auch, wenn man kann und wenn man gute Phasen hat, das auch ausnutzen und ja auch mal an die Grenze gehen, wenn wir es mal ganz deutlich sagen, ne?
Richtig.
Ja. Ja, sehr spannend, liebe Tanja, was du da alles erlebt hast und wie deine Reise mit deiner Myasthenia gravis so gegangen ist. Auch toll, wie deine Familie da zu dir steht und wie du das lebst, finde ich ganz großartig. Und ich danke dir für das Gespräch.
Ich danke auch.
Und für deine Offenheit, also finde ich sehr spannend für unsere Hörer und Hörerinnen. Herzlichen Dank.
Danke auch.
Ja, liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen, damit verabschiede ich mich aus der ersten Podcast-Folge von Let's Talk Myasthenie, dem Podcast für Patienten. Und natürlich geht es weiter. Wir haben noch weitere Folgen geplant, wo ich mit meinen Gästen darüber sprechen werde, wie sich die Krankheit weiterentwickelt hat, welche Hilfsmittel es auch gibt, wenn sich die Krankheit verschlechtert, wie man sich auf Arztgespräche vorbereiten kann. Und eine Episode wird ganz dem Thema Thymusdrüsenentfernung gewidmet sein. Reinhören lohnt sich. Herzlichen Dank fürs Zuhören.
Let's Talk Myasthenie, der Podcast für Patienten.